NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Der Schmerz ist natürlich ein Überlebensgarant. Und dieses Schmerzempfinden macht uns eben darauf aufmerksam, dass etwas fundamental nicht richtig ist und jetzt natürlich Zeit ist zu handeln.
Karfreitag ist mir deshalb auch so sehr wichtig. Ich habe den als Gemeindepastorin sehr geschätzt, weil da der Schmerz ungebrochen im Zentrum steht und es nicht eine Auflösung gleich geben muss.
Die Gesellschaft von heute muss immer irgendetwas tun. Vor allem dann, wenn es das Leid gibt, muss sie irgendetwas tun. Aber dass sie etwas aushält und dieses Aushalten nicht auch noch aktivistisch macht, sondern es einfach geschehen lässt, diese Gesellschaft. Das wäre etwas, was wir brauchen.
Schmerz, Leid, Ängste, all diese Gefühle bekommen ihren Raum am Karfreitag, jenem stillen Feiertag vor Ostern, an dem Christinnen und Christen in aller Welt sich mit der dunklen Seite des Lebens beschäftigen.
Ohne den Karfreitag kann es für Christinnen und Christen kein Ostern geben. Der Schmerz, das Leiden, der Tod gehören demnach zum Leben dazu. Doch wie wird mit diesen Themen im Alltag umgegangen? Ist die Gesellschaft dabei, diese schmerzhaften Aspekte aus dem Leben zu verdrängen? So wie man ja auch sagt, dass der Tod, das Leiden, die Schmerzen häufig tabuisiert werden. In der biblischen Erzählung ist viel von Schmerz, Leid und Tränen die Rede. Doch wie stark ist die Vorstellungskraft und das mitfühlende Gefühl des Schmerzes tatsächlich, wenn die biblischen Texte von der Kreuzigung in den Kirchen vorgetragen werden?
Was Schmerz ganz grundsätzlich ist, was gegen Schmerz hilft und warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, darum geht es in dieser Ausgabe am Karfreitag von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und dazu begrüßen Sie und euch Martina Kothe
und Florian Breitmeier. Der Tod Jesu am Kreuz, daran wird in den Gottesdiensten am Karfreitag erinnert. Gemeinsam mit dem Karsamstag und Ostersonntag ist er, der Karfreitag, einer der einprägsamsten christlichen Feiertage. Hier geht man dem Schmerz, dem Leid, dem Verlust, der Dunkelheit auf den Grund. Es geht ums Wahrnehmen und darum, dass kein Mensch frei von solchen Erfahrungen ist.
Die Bibel erzählt von einem qualvollen Tod Jesu am Kreuz, der einen Bruch bedeutet. Nach den Schmerzen folgt die Grabesruhe. Die Ostergeschichte will aber zugleich wohl deutlich machen, der Tod ist nicht das Ende. Wer also der Ostergeschichte auf den Grund gehen möchte, der kommt am Karfreitag nicht vorbei und damit auch nicht am Schmerz vorbei. Aber was hat es mit den Schmerzen überhaupt auf sich, hier und heute? Darüber habe ich zunächst nicht mit einer Pastorin oder einem Theologen gesprochen, sondern mit Professor Matthias Karst. Er leitet die Schmerzambulanz an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und dort versucht man zuerst, die Ursache für die Schmerzen zu finden. Und die sind gar nicht immer nur organisch.
Wir sind es ja gewöhnt, Schmerzen so ein bisschen nach den Körperregionen einzuteilen. Da muss man sagen, dass das eigentlich nicht die Situation trifft, weil für den Patienten oder den Betroffenen ist der Schmerz ja immer eine unmittelbare, elementare Erfahrung, die ihn als ganze Person betrifft. Egal, ob es jetzt am Knie wehtut oder ob es der Kopf ist, der schmerzhaft empfunden wird. Am Ende ist es ja immer nur die nicht nur, sondern am Ende ist es eben die Person, die die Schmerzen empfindet. Und die Person, die gibt es ja nicht als eine weiße Fläche, sondern die Person hat eine Biografie, die Person hat Vorerfahrungen, die Person lebt in der Welt und die Person muss mit den Dingen, die auf sie einwirken, umgehen. Und in dieser Umgebung, in diesem Milieu findet eben auch das Schmerzempfinden statt.
Wenn ich jetzt dem Mediziner Matthias Karst zuhöre, heißt das denn, je nachdem, wie ich aufgewachsen bin, also welche Erfahrungen ich auch im Leben gemacht habe, das bestimmt dann auch mein Schmerz empfinden.
Es hat zumindest einen Einfluss darauf, also auf die Wahrnehmung von Schmerz und auch auf das Vermögen, Schmerzen zu ertragen. Man sagt in der Forschung, dass zum Beispiel Männer Schmerzen später spüren, Frauen aber Schmerzen länger aushalten können. Also da gibt es viele Unterschiede. Das ist natürlich nur eine oberflächliche Betrachtung, denn, so Matthias Karst, Schmerzen sind so einzigartig, wie jeder Körper einzigartig ist. Und da spielen dann eben auch die Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Rolle.
Ja, die biografischen Faktoren, die spielen eine riesige Rolle, gerade bei der Entstehung der chronischen Schmerzen, zum Beispiel Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend oder auch emotionale Vernachlässigung spielt eine riesige Rolle. Das sind alles Faktoren, die offensichtlich unsere Kommunikationssysteme, das ist ja im Wesentlichen das Nervensystem, aber auch das Immunsystem und das Hormonsystem, also die Strukturen, die dafür sorgen, dass unser Organismus als Ganzes irgendwie funktioniert, so belastet oder man muss vielleicht genauer sagen, überlastet werden, dass sie dann im späteren Leben nicht mehr die normale dynamische Funktion haben, um mit den Anwürfen des Lebens gut zurechtzukommen. Und wenn dann eben Dinge passieren, zum Beispiel ja auch Trennungen, emotionale Faktoren im Erwachsenenalter oder auch Unfälle, also wo die Integrität des Organismus direkt bedroht ist. Wenn das passiert, dann sind diese unsere eingebauten Kommunikationssysteme eben nicht mehr so gut aufgestellt, um diese Dinge zu bewältigen. Und dann können die aus dem Ruder laufen und zum Beispiel etwas bilden, was wir zentrale Sensibilisierung nennen, also eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit. Und dann reicht eben schon so etwas wie eine kleine Operation aus, die mit postoperativen Schmerzen einhergeht, dass dieser postoperative Schmerz dann nicht mehr so ohne weiteres verschwindet.
Auf der anderen Seite sorgt die Fähigkeit, Schmerzen zu empfinden, auch dafür, dass wir überhaupt überleben. Und es gibt tatsächlich Menschen, deren Körper eine extrem seltene Genveränderung aufweist, die dann dazu führt, dass sie keine Schmerzen empfinden.
Und das hört sich im ersten Moment durchaus sehr positiv an, schmerzfrei zu leben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch ein gewisses Risiko in sich birgt. Denn ohne es zu merken, sich zu verletzen, kann auch gefährlich sein.
Der Schmerz ist natürlich ein Überlebensgarant. Durch Aktivierung von dem sogenannten nozizeptiven System, ein hochspezialisierter Teil des Nervensystems, der nur für die Entdeckung von solchen überstarken Reizen vorhanden ist, kommt es ja dann zu Schmerzen und dem Schmerzempfinden, so muss man sagen. Und dieses Schmerzempfinden macht uns eben darauf aufmerksam, dass etwas fundamental nicht richtig ist und jetzt natürlich Zeit ist zu handeln. Also das Paradebeispiel ist ja die heiße Herdplatte und es ist eben total wichtig, um Brandblasen und letztendlich bleibende Schäden an der Hand zu verhindern, dass wir diese heiße Herdplatte entsprechend entdecken können. Und das geschieht eben nur über die Signalkaskade in diesem nozizeptiven System.
Das ist, finde ich, ein spannender Aspekt, wenn Professor Karst davon spricht, dass es Zeit ist zu handeln, wenn wir Schmerzen spüren. Und dieses Handeln kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Also man zieht die Hand weg von der Herdplatte, vermeidet Brandblasen. Aber mit diesem Handeln ist nicht gemeint, so der Leiter der Schmerzambulanz, dass man sich jetzt nur auf schmerzlindernde Medikamente konzentriert.
Ja, also ich glaube, der Umgang mit Schmerzen ist in den Industrienationen eher ein abwehrender Umgang. Also wir haben es vielleicht verlernt, Schmerz als unseren Freund oder zumindest als den neutralen Boten wahrzunehmen, also als jemanden oder etwas, was uns eben genau auf diese Gefahren hinweist und damit ja auch nicht etwas ist, was man jetzt verurteilen oder ablehnen sollte. Also ich glaube, das haben wir verlernt. Vielleicht gibt es aber auch generell so eine Idee, Leiden bis hin vielleicht auch zum Tod zu verdrängen und eben aus unserem Leben auszuschließen. Also der Ivan Illich hat ja auch mal gesagt, wir medikalisieren uns zu Tode, also alles, was an Beschwerden auftritt, soll mit Medikamenten oder mit therapeutischen Maßnahmen behandelt werden, das erscheint mir auch so ein bisschen in Richtung einer Hybris zu gehen, also nicht mit dem wirklichen Leben vereinbar zu sein, weil eigentlich geht es ja darum, dass man viele Dinge im Leben auch lernt zu bewältigen. Und dazu gehört es auch, Schmerzerfahrung irgendwie zu lernen, damit einen Umgang zu finden und sie eher zu integrieren. Und das erreiche ich natürlich nicht, indem ich Opioide zum Beispiel einnehme.
Natürlich gibt es auch Erkrankungen, die ohne Einnahme von Medikamenten gar nicht auszuhalten wären. Der Schmerz sollte also nicht einfach als eine Art Trainingsfaktor verstanden werden, der Menschen einfach härter macht. Ganz im Gegenteil. So sollte man also die Aussage von Matthias Garst nicht verstehen. Es dürfte ihm vielmehr darum gehen, eine Situation, die sich durch einen Schmerz ausdrückt, nicht zu verdrängen. Eine Situation ehrlich anzuschauen, sich dieser zu stellen, soweit das dann eben möglich ist.
Und wenn es um das Leiden und das Anschauen einer Situation geht, die schier ausweglos und auch zermürbend erscheint, da fällt der Blick vielleicht auch wieder auf den Karfreitag und auf den Karsamstag. Denn auch dort geht es ja um das Aushalten, das Bleiben, auch das Ertragen. Und wichtig scheint da zu sein, dass man sich im Leiden gegenseitig stützt, also sich bestenfalls nicht alleine lässt oder niemanden alleine lässt. Beim Karfreitag, da geht es ja in der biblischen Erzählung auch um das Ertragen des Leidens eines anderen Menschen. Es geht also um konkreten physischen Schmerz, um seelischen Schmerz und auch um die Frauen, die am Kreuz ausharren, den Sterbenden nicht allein lassen.
Und tatsächlich ist diese menschliche Zuwendung im Leiden ein ganz entscheidender Faktor in der Bewältigung von Schmerzen, sagt der Mediziner Matthias Karst.
Dieser Trostaspekt spielt natürlich eine riesige Rolle. Es gibt zum Beispiel jetzt erst kürzlich publizierte Befragungen oder Ergebnisse aus Befragungen bei Patienten, die postoperative Schmerzen hatten nach einer Operation im Krankenhaus. Und für mich auch das interessanteste Ergebnis dabei war, dass nicht an erster Stelle die Patienten die Schmerzreduktion oder die Schmerzlinderung genannt haben, sondern den guten Kontakt zu ihren Behandlern. Also das zeigt genau diese Aufmerksamkeit, diese Beziehung, könnte man sagen, dass genau das ein sehr wichtiges Element ist, um auch in der Behandlung letztendlich bei chronischen Schmerzen erfolgreich zu sein.
Wenn jemand also Schmerzen leidet, dann erfährt er im besten Fall menschliche Zuwendung und diese scheint dann eben schon ein Teil des Schmerzes zu lindern.
Es gibt auf der anderen Seite aber auch eine Überhöhung des Schmerzes oder den, ich nenne das mal, ritualisierten Schmerz. Also wenn wir jetzt an den Karfreitag denken oder da bleiben, dann gibt es da nicht nur die Tradition des stillen Gedenkens, sondern zum Beispiel auf den Philippinen lassen sich Dutzende Menschen tatsächlich freiwillig ans Kreuz nageln, um an die Leiden und den Tod Jesu ganz körperlich auch zu erinnern. Es gibt also einen Schmerz, den man billigend und als Erfahrung in Kauf nimmt, in diesem Fall eben mit einem religiösen Hintergrund. Der Schmerz ist also nicht nur etwas, was einen Menschen unvorhergesehen treffen kann. Manchmal wird er eben auch bewusst in Kauf genommen. Also man denke zum Beispiel an das Tätowieren oder daran, wie sehr man sich zeitweise auch quälen muss, bis man einen Marathon laufen kann. Also das zeitweise Leiden oder das Durchstehen von schwierigen Situationen kann einen Menschen in bestimmten Fällen auch widerstandsfähiger machen. Ganz allgemein gesprochen, wenn der Schmerz ein Ausdruck dafür ist, dass wir als Menschen leben, wir also deshalb überhaupt erst schmerzempfindlich sind, dann kann damit auch eine ganz grundsätzliche Perspektive verbunden sein.
Also der Schmerz als ein Zeichen der sozialen Zugehörigkeit. Und es ist ja auch das Signal generell an uns Menschen, dass wir nur in der Gemeinschaft überstehen können. Also die Vorstellung, dass man alleine durchs Leben laufen kann, das ist ja auch eine Vorstellung der Moderne, die überhaupt nichts mit unserem biologischen Hintergrund zu tun hat. Deswegen glaube ich, sind das zutiefst mit unserer Biologie verankerte soziobiologische Vorgänge, die hier eine wichtige Rolle spielen und wahrscheinlich dann auch am Ende zu solchen religiösen Vorstellungen geführt haben, dass Leid und Schmerz eine Rolle spielen muss in unserer vollständigen Menschwerdung oder in unserem Mensch-Dasein.
Soweit Professor Matthias Karst. Er ist Leiter der Schmerzambulanz an der Medizinischen Hochschule Hannover. Musik. Die Gemeinschaft, die die Schmerzen des Einzelnen mittragen kann. Das kann die Familie sein, der Freundeskreis oder, warum nicht, auch die Kirchengemeinde. Ein offenes Ohr von Berufswegen her sollten da natürlich die Gemeindepastorinnen und Pastoren haben.
Ansprechpartnerin, Ansprechpartner zu sein für die Nöte und Sorgen der Menschen, das drückt sich ja allein schon in dem Namen Seelsorgerin oder Seelsorger aus. Aber was ist eigentlich, wenn der Seelsorger selbst Hilfe benötigt, sich andere um seine Seele sorgen müssen, weil die Arbeit zu anstrengend, zu fordernd, auch mal überfordernd ist?
Wenn der Schmerz der Mitmenschen, denen man als Seelsorger ja unbedingt helfen möchte, für einen selbst dann ab einem bestimmten Zeitpunkt zu erdrückend wird. Dafür gibt's in den Kirchen den pastoralpsychologischen Dienst, also Menschen, die einen theologischen und psychologischen Hintergrund haben, wie Pastorin Andrea Schridde, die im Zentrum für Seelsorge und Beratung der Hannoverschen Landeskirche arbeitet.
Meine Aufgabe ist Supervision und Beratung für Hauptamtliche, für beruflich Tätige in der Landeskirche anzubieten. Das sind vor allem Pastoren, Pastorinnen, aber auch Diakone, Diakoninnen, können aber auch Verwaltungsmitarbeitende sein, weil einfach deutlich geworden ist, dass wir, die wir mit Menschen arbeiten, es wichtig ist, auch darüber reden zu können, reflektieren zu können, sich austauschen zu können, sich selber Hilfe zu holen, denn wenn man in diesem Beruf unterwegs ist, bekommt man sehr viel mit. Es sind sehr viele Situationen hineingeworfen und es ist gut, dann auch die Möglichkeit zu haben.
Also spielt die Frage eine Rolle, wie ich zunächst mal aus einer ganz menschlichen Sicht mit den Sorgen und Nöten der anderen Menschen umgehen kann.
Ja, und auch wie ich lerne, nicht das ganze Päckchen allein zu schultern. In ihrer Arbeit als Gemeindepastorin hat Andrea Schridde das ganz konkret erfahren.
Ich glaube, da passiert ganz viel so im Nebenbei. Also es sind gar nicht die Menschen, die gezielt ein Seelsorgegespräch bei einer Pastorin suchen. Aber wenn man als Pastorin im Stadtteil oder in dem Dorf unterwegs ist, sich zeigt, dann wird man angesprochen. Also wenn man zeigt, dass man offen dafür ist. Und dann erfährt man sehr viel. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wertvolles. Also ich bin unterwegs und Menschen können mich ansprechen und können erzählen mal so eben im Nebenbei von ihren Problemen, von der Trennung, von dem Streit, von dem Tod, von der Not auch, vielleicht auch der Armut, was auch immer. Wir kommen in Familien rein, von bis, ja, also in alle möglichen Situationen und lernen einen Ausschnitt kennen von einer Familie und lernen auch womöglich deren Leidensgeschichte kennen, ja. Oder wenn eine Person verstorben ist, erfahren wir, vielleicht dürfen wir nicht alles sagen, weil die Familie sagt, wir möchten nicht, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Aber sie erzählen es, wenn sie das Vertrauen haben. Hier hat es einen Raum und das ist dann oft schon hilfreich.
Und diesen Raum zu geben, das ist wichtig und das lindert, wie wir ja auch aus der Schmerztherapie erfahren haben, die Schmerzen zumindest schon ein wenig oder das Leid. Denn in diesen Fällen geht es ja oft nicht um körperliche Schmerzen, es geht oft um seelisches Leid.
Und da kommt dann die Seelsorge wieder ins Spiel, ein Wort, das man sich mal genauer anschauen kann. Da sorgt sich jemand um die Seele des oder der anderen. Und auch diese Arbeit ist für die, die sie ausüben, ein immer fortschreitender Lernprozess, wie Pastorin Andrea Schridde erzählt.
Ich glaube, es geht viel um es auszuhalten und Raum zu geben. Als ich angefangen habe, als Pastorin zu arbeiten, dachte ich, wie mache ich denn Seelsorge? Ich dachte, ich müsste irgendwelche Tools haben, Methoden haben, gute Sätze. Und da ich die nicht hatte und das nicht wusste, ich habe auch Krankenbesuche gemacht im Krankenhaus, bin ich einfach hingegangen bei den Gemeindemitgliedern und habe einfach gesessen und habe zugehört. Und das war schon so ein erster Schritt. Die konnten erzählen, ohne dass der andere mit einem Ratschlag kommt oder erzählt, ach, bei mir war das übrigens auch so. Ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches. Raum geben, aushalten und auch, wenn man keine Worte hat. Ich glaube, gerade bei Trauer, wenn jemand gestorben ist, ist eine große Unsicherheit der anderen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht das richtige Wort. Und ich versuche den Menschen immer zu sagen, wesentlich wichtig ist, dass du da bist und du kannst auch sagen, ich bin auch überfordert, ich weiß es auch nicht. Ja. Und Menschen sagen ganz oft, du kannst mich anrufen, weil sie dann denken, ah, dann bin ich den Ball los und der andere kann ja dann rufen. Und das passiert aber in der Regel nicht, weil das eine völlige Überforderung ist für jemanden, der zum Beispiel in Trauer ist. So, also einfach drauf zugehen. Und ich glaube, da ist eine große Unsicherheit, weil Rituale sich verändert haben, weil es vielmehr die Gesellschaft sich ausdifferenziert hat. Und dadurch ist eine große Unsicherheit vielleicht auch gekommen, wie mache ich es denn jetzt richtig? Es gibt keinen Common Sense, den gab es auch früher nicht wirklich, aber so die Rituale oder das, was Menschen brauchen, das differenziert sich aus und dadurch kann man sich weniger fallen lassen in etwas Vertrautes.
Andrea Schridde ist nicht nur Pastorin, sondern auch Pastoralpsychologin. Und diese Zusatzausbildung hat etwas in ihrem Blick auf die biblischen Texte verändert.
Ich habe angefangen, als ich die Ausbildung gemacht habe, die Predigten zu verändern, die Ansprachen. Ich habe viel stärker die biblischen Texte auf Gefühle hin mir angeschaut. Was sind da eigentlich für Gefühle im Spiel, in den Erzählungen? Also ich habe schon immer das Alte Testament sehr geliebt, weil es einfach so Geschichten aus dem Leben sind, wo das ganze menschliche Leben sich abbildet, in Bezug auf Gott, in Bezug untereinander. Ich habe auch jetzt ab und zu Gottesdienste. Ich schaue quasi, was sind die Gefühle dahinter? Und was sind da die Konflikte? Was sind da? Ich versuche mich da einzufühlen. Ich versuche, das zum Thema zu machen.
Soweit Pastorin Andrea Schridde vom Zentrum für Seelsorge und Beratung der Hannoverschen Landeskirche.
Pastorin Andrea Schridde hat sich die biblischen Texte, wie sie sagte, durch ihre psychologische Zusatzausbildung noch einmal neu erschlossen. Und das scheint ja wirklich eine spannende Kombination zu sein von Theologie und Psychologie. Als Pastoralpsychologin reicht da eine Zusatzausbildung. Andrea Schridde ist, wie sie mir sagte, keine Psychologin.
Also man kann diese beiden Studiengänge aber durchaus kombinieren und vielleicht noch mehr Einblick in die Tiefe der biblischen Texte dadurch erhalten. Das hat uns Professor Christoph Jacobs erzählt. Er ist Priester, Theologe und hat einen Abschluss in klinischer Psychologie und er lehrt an der Universität Paderborn. Warum und wie diese Fächer sich ergänzen, das erklärt er so.
In meinem Leben habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich eine Superergänzung ist. Ich sage ganz bewusst Superergänzung. Es gibt Leute, die sagen, wie kriegt man das zusammen? Meine eigene Erfahrung ist eigentlich, dass man es nicht nur zusammenkriegt, sondern bei mir zumindest zu einer integrativen Sicht meines eigenen Lebens und meiner Weltsicht, meiner Theologie, meiner Arbeit, meines Umgangs mit dem Menschen geführt hat. Letztlich haben sowohl die Theologie wie die Psychologie und vor allem eben die Praxis der Seelsorge und des heilenden Umgangs mit dem Menschen ein Ziel, dem Menschen etwas Gutes zu tun oder theologisch gesagt, dem Menschen auf dem Weg des Heils zu begleiten. Und das ist eine super Ergänzung. Also die Theologie interpretiert das psychologische Wissen und die Psychologie hilft dabei, die Theologie besser zu verstehen, zumindest für mich.
Die Psychologie und die Theologie gehen ja beide, denke ich, an die Wurzel des menschlichen Erlebens. Und es geht immer auch um Erfahrungen, um Trost und das natürlich an einem Tag wie Karfreitag ganz besonders.
Und wir haben ja auch schon erfahren, dass vor allem das sprichwörtliche geteilte Leid, die Gemeinschaft, die Zuwendung eine Rolle spielen in der Bewältigung von Schmerz und Angst und Tod, auch in einem religiösen Sinn. Dazu sagt Professor Jacobs,
aus theologischer Perspektive, und das sagt ja gerade das Fest des Karfreitags, aus theologischer Perspektive ist das Leid und der Schmerz des Menschen ja kein Thema unter vielen, sondern die Botschaft lautet, es ist ein zentrales Thema. Es ist vielleicht sogar manchmal die zentrale Herausforderung unseres Lebens und damit auch der Seelsorge. Das heißt, es geht immer um die ganze Person und die Botschaft des Karfreitags lautet, Gott ist in dieser Situation anwesend. Und das ist etwas, was mir als Seelsorger ganz wichtig ist, auch in der Botschaft der Ausbildung, dass das Wesentliche nicht die Technik der Seelsorge ist, sondern das Anwesendsein der Seelsorgerin oder des Seelsorgers in dieser Situation des Menschen. Das ist manchmal ein Anwesensein ohne Worte. Und manchmal ein Anwesendsein mit Worten. Und es ist nie etwas, was mit billigen Antworten zu tun hat, sondern immer etwas, was in der Lage ist, auf die konkreten Bedürfnisse des Menschen einzugehen. Und da hilft natürlich die Psychologie.
Seelsorgerische Gespräche sind genauso individuell wie die Menschen und die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die dort zu den Menschen gehen und sich eben auf diese Gespräche einlassen. Die Vorbereitung ist dabei immer sehr unterschiedlich. Die einen, die lassen sich spontan auf das ein, was ihnen zugetragen wird. Und andere wiederum, denen ist es wichtig, dass sie eben auch, gerade für Christinnen oder Christen, einen religiösen Hintergrund liefern können. Die bereiten sich also theologisch vor. Das macht zum Beispiel auch Professor Jacobs. Es ist für ihn eine Hilfestellung, wenn er es dann eben mit einer gläubigen Person zu tun hat.
Also wenn ich mich auf einen Kontakt mit einem Menschen vorbereite, dann ist es für mich klar, dass die Bibel mit dem Leben des Menschen zu tun hat. Also wenn da zum Beispiel jemand ist, der das Bedürfnis hat, zunächst mal verstanden zu werden, dann gibt es viele Geschichten oder Begebenheiten in der Heiligen Schrift, wo Jesus versucht, den Menschen zu verstehen und vor allem ihm eine wesentliche Frage zu stellen, die mich aus der Bibel sehr bewegt. Nämlich, Jesus weiß nicht, was der Mensch von vornherein braucht, sondern er fragt, was ist es denn, was ich dir tun soll? Und das ist die zentrale Frage, die ich aus der Bibel für mich selber immer mitnehme. Dass ich mich einstelle auf die Präsenz, auf das Anwesensein in dem Leben des Menschen und dass ich mir die Frage stelle, was braucht dieser Mensch jetzt? Der eine braucht ein tröstendes Wort, die andere braucht vielleicht nur das Aushalten, nur das Erzählen, wo ich gar nicht viel sage. Ich muss ja gar nicht viel sagen in dieser Situation, sondern der anderen Person einfach die Möglichkeit geben zu reden. Eine andere Person braucht irgendeine Art von Aufmunterung oder ja, vielleicht ein tröstendes Wort oder so, was aber gar nicht viel ist, sondern einfach diese Situation, in der sich der Mensch in dieser Situation befindet.
Da ist jetzt schon sehr viel angeklungen, was den Schmerz am Karfreitag betrifft, auch was den Sinn des Karfreitags betrifft. Aber zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag, da kommt ja noch ein weiterer Tag, der Karsamstag nämlich. Ein Tag mit einer leeren Stelle, ein Tag, der vielleicht auch leer gelassen werden soll oder kann.
Er ist ein ganz kostbarer Feiertag. Der Karsamstag ist der Tag, in dem ausgehalten werden will, dass ich nicht sofort die Antwort habe, sondern dass mir die Antwort auf meine Lebenssituation, ob sie nun gut ist oder weniger gut, aber vor allem dann, wenn sie weniger gut oder sogar brutal hart ist, dass diese Antwort nicht sofort kommt. Dieses Warten auf die grundsätzliche Veränderung der Welt ist etwas Existenzielles im Menschen. Und es geht ja nicht nur um diesen Tag, sondern dieser Tag steht für dieses Warten, dass Gott etwas tut. Und deswegen ist mir persönlich der Karsamstag sehr kostbar. Der ist nicht nur ein Tag des Vorbereitens des Osterfestes oder so etwas Ähnliches, sondern er ist unter den drei Tagen zwischen dem Karfreitag, dem Karsamstag und dem Ostersonntag eine entscheidende Schnittstelle und die würde ich mir immer gerne gönnen wollen. Die Gesellschaft von heute muss immer irgendetwas tun. Vor allem dann, wenn es das Leid gibt, muss sie irgendetwas tun. Aber dass sie etwas aushält und dieses Aushalten nicht auch noch aktivistisch macht, sondern es einfach geschehen lässt, diese Gesellschaft. Das wäre etwas, was wir brauchen. Und dass es häufig die schnelle Erlösung nicht gibt, sondern die Erlösung, die als Geschenk erfahren wird, quasi als Überraschung in einer Situation, wo ich es vielleicht eigentlich schon nicht mehr erwartet hätte.
Professor Christoph Jacobs war das. Er lehrt Pastoralpsychologie und Pastoralsoziologie an der Universität Paderborn.
Stimmen und Eindrücke waren das zum Karfreitag. Für viele Menschen ein stiller Tag, ein Tag des Aus- und Innehaltens. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen am Karfreitag. Nicht ohne Ausblick auf die Folge am Ostersonntag. Da geht es um Brüche, Neuanfänge und die franziskanische Lebensschule.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar über unsere E-Mail-Adresse vertikal-horizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikal-horizontal@ndr.de. Und zu hören ist diese Sendung außerdem unter ndr.de/info oder bei ARD Sounds.
Am Mikrofon verabschieden sich Florian Breitmeier
und Martina Kothe.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.